Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Antje Allroggen, guten Tag. Alles ist Wechselwirkung, sagte Alexander von Humboldt mal. Das war zwar nicht auf die Kultur bezogen, kann aber so sicherlich verwendet werden. Eine Ausstellung im Basler Museum Tinguely beschäftigt sich mit dem Zusammenspiel zwischen Frauen und Technologie und dem männlichen Blick auf diese Beziehung. Um Beziehungen geht es auch auf dem Green Culture Festival in Karlsruhe. Dort verhandelt man über das Zusammenspiel zwischen Klima- und Kultureinrichtungen für die Gegenwart und die Zukunft. Und wir erinnern an den intellektuellen Grenzgänger zwischen Wissenschaft, Politik und Theologie, den ehemaligen langjährigen bayerischen Kultusminister Hans Mayer, der im Alter von 94 Jahren gestorben ist. Zu unserem ersten Thema. Komplexe Krisen und Gemengelagen gibt es in der Welt ja genug. Nicht aber ausreichend gute Sachbücher, die über die Verfasstheit der Welt immer wieder aufs Neue berichten. In einer Sprache, die auch für Nicht-Fachleute verständlich ist und Orientierung bietet. Gestern Abend wurde in Hamburg im kleinen Saal der Elbphilharmonie der Deutsche Sachbuchpreis 2026 verliehen. Weder die künstliche Intelligenz noch die Medizinethik machten gestern Abend als Sachbuchthemenkandidaten das Rennen. Stattdessen gewannen einige hundert Männer. Mehr dazu von Christian Rapansel, der den Abend für uns verfolgt hat.
Es war eine spannende Shortlist mit hochkarätigen Nominierten, von denen sich am Ende ja nur einer durchsetzen konnte.
Den Deutschen Sachbuchpreis 2026 verleiht die Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels an Konstantin Richter, 300 Männer.
300 Männer, Aufstieg und Fall der Deutschland AG. Das ist ein Buch über jenen kleinen elitären Kreis an Wirtschaftsbossen, die die deutsche und bundesrepublikanische Wirtschaft sehr geprägt und kontrolliert haben. Von 1870 bis heute.
Sie müssen leider noch die Jurybegründung erst noch zu Ende anhören, bevor Sie Herrn
die
Richter
Jury lobt das Buch als eine kunstvolle Montage. Darin stelle Richter dar, wie dieses Netzwerk der 300 Männer auf persönlicher, wirtschaftlicher und politischer Ebene Deutschland geprägt habe.
Deutlich wird, das hatte seinen Preis. Nostalgie hilft nicht weiter.
Richter liefere so eine Grundlage, die richtigen Schlüsse für die Zukunft zu ziehen.
Ich habe an diesem Buch sehr lange geschrieben. Ich habe die Idee schon im vergangenen Jahrtausend gehabt eigentlich. Aber ich habe mir dieses Buch lange nicht zugetraut. Und deswegen hat es fast 20 Jahre gedauert, bis ich dann wirklich angefangen habe zu schreiben.
So ein beruhigender Gedanke?
Eigentlich ist der Weg das Ziel. Das hatte ich irgendwann mal gelernt, dass die Belohnung, auf die man immer wartet, dass die gar nicht so toll ist wie der Prozess an sich. Naja.
Die Belohnung ist dann doch ganz toll. 25.000 Euro für das Sachbuch des Jahres. Ausgezeichnet in der Hamburger Elbphilharmonie. Die Jury, besetzt mit 7 Fachleuten aus Wissenschaft, Journalismus und Buchhandel, hat sich damit für keins der naheliegenderen, ebenfalls nominierten Bücher entschieden. Nicht für das über die enger werdenden Grenzen der Meinungsfreiheit in Deutschland von Ronen Steinke. Nicht für das spielerische Choose-Your-Own-Adventure-Zukunftsszenario der NATO-Beraterin Florence Gaub. Und auch nicht für das Buch der renommierten Menschenrechtsaktivistin Irina Scherbakowa über Putins Russland. Nur als Beispiele. Gab das Streit? Frage an den diesjährigen Jurysprecher Pascal Matthäus.
Ehrlich gesagt war die Entscheidung dann gar nicht so schlimm.
Kein
Mal sehen.
Streit, nix. Also es ging dann doch relativ.
Naja.
Eines jedenfalls hat der Siegertitel mit den anderen gemein. Neben, wie es die Satzung ja vorsieht, einem relevanten Thema und einer guten Recherche. Den Tonfall.
Ich denke, es ist doch sehr auffällig, dass die erzählerischen Elemente eine große Rolle spielen in allen 8 Sachbüchern. Es wird erzählt und das ist, glaube ich, nicht nur eine äußerliche Form, wie ist interessant und ist wichtig und ist auch noch gut geschrieben, sondern das scheint mir auch ein wichtiges Signal zu sein, dass Menschen, das erzählende Tier, Geschichten erzählen und auch mit der eigenen Person beglaubigen und dann aber auch das Publikum involvieren und das Publikum ansprechen und zur Antwort einladen.
Der Mensch als erzählendes Tier, im Kontrast zur sprechenden Maschine der KI, das war nicht nur das Thema des ebenfalls nominierten Buchs Sprachmaschinen von Roberto Simanowski. Alle betonten an diesem Abend den Wert des vom Menschen durchdachten Buchs. Hamburgs Kulturstaatsrätin Jana Schniedeck.
Sachbücher schenken uns eben nicht die schnelle Antwort, sondern die fundierteste. Während Eilmeldungen und Kurzvideos flüchtig sind, bleibt das Sachbuch bestehen und beständig.
Und weil der Deutsche Sachbuchpreis ein Branchenpreis ist, durfte auch das Lob auf den unabhängigen Buchhandel nicht fehlen. Das war dann eine Gelegenheit, die der Börsenverein-Vorsteher Sebastian Gugolz für einen genüsslich vorbereiteten Seitenhieb auf den Kulturstaatsminister nutzte. Denn der hatte ja zuletzt für Empörung gesorgt, indem er sich beim Buchhandlungspreis über die Entscheidung der Jury hinwegsetzte und drei Buchhandlungen ausschloss, angeblich aus Verfassungsschutzgründen. Nun also Auftritt Gugolz. Um kluge Sachbücher zu verfassen, meinte der, müssten die Autorinnen und Autoren die Welt zunächst erfassen. Wir beim Lesen könnten uns dann damit befassen.
Ich will diese spitzfindigen Wortklaubereien aber nicht noch weiter auf die Spitze treiben, sonst lande ich irgendwann noch beim Verfassungsschutz. Und diese Sache soll heute Abend bei dieser Preisverleihung wirklich keine Rolle spielen.
So war es am Ende eine zugleich ernste und ziemlich heitere Preisverleihung. Gut so, nachdem der Abend in den letzten Jahren arg routiniert abgespult worden war. Die Bilanz vermutlich nicht nur des Preisträgers.
Ich hoffe, dass es diesen Preis noch lange geben wird und ich bin überglücklich.
Konstantin Richter gewann mit 300 Männer Aufstieg und Fall der Deutschland AG den Deutschen Sachbuchpreis. Christian Raab-Hansel mit einer Zusammenfassung des gestrigen Abends. Unter den 300 Männern, die die Wirtschaft des 20. Jahrhunderts maßgeblich prägten, hatte sich damals keine Frau verirrt. Die damalige Wirtschaftswelt war eine reine Männerwelt. Das prägte nicht nur die Ökonomie, sondern auch technologische Bereiche, wie die medizinische Diagnostik oder auch Schönheits- und Fitnessdesigns. Meistens wurden diese Geräte und Apparaturen von Männern entwickelt. Das prägt unseren Blick auf Handlungsräume. Ähnlich sieht es aus, wenn weibliche Körper in technischen Berufen auftauchen. Dann verwandeln sich Frauen an Maschinen in der Kunst leicht zu Maschinenfrauenobjekten. Das war zumindest mal so. Das Basler Musée Tang Li nimmt in seiner Ausstellung Laboring Bodies nun die weibliche Perspektive ein und untersucht damit das Verhältnis weiblicher Körper zur Technologie von der Industrialisierung bis zur Gegenwart. Über 40 Gegenwartskünstlerinnen stellen in Basel arbeiten dazu aus. Christian Gampert war da.
Doris Ziegler, eine Vertreterin der schon in der DDR berühmten Leipziger Schule, porträtierte 1975 eine Arbeiterin namens Eva von der Brigade Rosa Luxemburg. Sie steht voluminös und fast maskulin vor einem tristen Fabrikgebäude, umgeben von ein bisschen Metallschrott. In einem zweiten Werk von 1989 zeigt Ziegler fast altmeisterlich eine hochschwangere Nackte, die etwas resigniert vor einer Unterführung im Industrierevier sitzt. Die Bilder markieren die beiden großen Themen der Schau, weibliche Industriearbeit und Reproduktion, wie man das altmarxistisch nennt. Der etwas pathetische Ausstellungstitel Laboring Bodies trägt die Doppelbedeutung von Schuften und in den Wehen liegen schon in sich. Was dann folgt, ist eine höchst kämpferische Auswahl weiblicher Kunst, die quer durch alle Medien einige frühe, also Weimar, und viele zeitgenössische Werke versammelt. Initialzündung für die Schau war für die Kuratorin Sandra Reimann ein kurzer Film der Künstlerin Alexandra Navratil, die 2016 mit einer alten Frau an deren früheren DDR-Arbeitsplatz ging. In der Agfa-Fabrik in Bitterfeld hatte die Frau in absoluter Dunkelheit Foto- und Filmmaterial hergestellt und betastet im hier gezeigten Film nun fast liebevoll die Maschinen, die sie früher bediente.
Und man sieht ihre Hand, mit der sie sich taktil an ihre Arbeit, die dort im Dunkeln stattfand, erinnert hat. Und mit dieser Fokusverschiebung, mit ihrem Kamerablick auf die Arbeiterinnen, bin ich auf die Idee gekommen, eine Ausstellung zu machen, die die Frauen an den Maschinen und das Maschinewerden der Frau in der bezahlten und auch in der unbezahlten Arbeit in den Blick nimmt.
Es gibt maschinelle Tätigkeiten, die vorzugsweise von Frauen ausgeführt werden, vor allem in der Textil- und Elektroindustrie. Vieles ließ und lässt sich daheim erledigen und mit der Familie vereinbaren, ebenso wie heute Arbeiten für die Digitalkonzerne. Eine ganze Reihe von Werken zeigt diese repetitiven und teilweise geisttötenden Arbeiten. Frau Frauen führten früher für die NASA quasi maschinelle Berechnungen durch. Als Content Manager sieben sie heute gewalttätige Inhalte aus dem Internet und werden von diesen Bildern dann nachts verfolgt.
Was wichtig bei dieser Arbeitsform natürlich auch noch ist, dass sie auch sehr stark unter zeitlichem Druck sind, dass sie sehr schnell entscheiden müssen und dass auch sehr überwacht wird, diese Tätigkeit.
Daniela Brugger erzählt von diesen Heimarbeiterinnen vergleichsweise bescheiden mit Text und einem Kleinbildschirm. Dorontina Castrati dagegen baut für ihre in der Fabrik gepeinigte Mutter eine denkmalhaft raumfüllende Stangenskulptur mit vier Monitoren, auf denen automatisierte Süßwarenproduktion vorgeführt wird. Die weibliche Geschichte ist in dieser Ausstellung ausschließlich Leidensgeschichte. Margaret Raspe montierte eine Kamera an ihren Kopf und filmte ihre tägliche Hausarbeit. In Collagen werden Frauen als Gebärmaschinen vorgeführt. Der Zuschauer darf auf einem Gynäkologiestuhl Platz nehmen und verstörende Filme anschauen. In langen Schläuchen fließt künstliche Muttermilch durchs Museum. Ja, Frauen bekommen Kinder. Aber zumindest heute ist es in der westlichen Welt auch möglich, freiwillig kinderlos zu bleiben. Und bisweilen sind ja gesellschaftliche Fortschritte zu beobachten. Die in der Ausstellung herbeizitierten Sekretärinnen der 1920er Jahre, die von Männern Diktiertes schrieben und denen Rebecca Horn mit ihrer mechanisch klackernden Schreibmaschine ein Mahnmal setzt, die verfassen heute ihre eigenen Texte. Es gibt kaum noch eine Kulturredaktion, in der die Frauen nicht in der Überzahl sind. Vielleicht auch ihnen hat Jean Tinguely schon 1960 einen lustigen Torso aus zwei dekonstruierten Schreibmaschinen gewidmet, die sich ratternd bewegen und triumphierend eine Fahne schwenken, während der konzeptuelle Feminismus dieser Ausstellung fast schon anachronistisch wirkt.
Von klappernden Maschinen und Frauenbildern. Christian Gampert sah die Ausstellung Laboring Bodies. Starke Hitze, Starkregen und Überschwemmungen bedrohen immer mehr kulturhistorische Gebäude. Die Uffizien in Florenz sind immer wieder davon betroffen, auch Venedigs Kirchen und Museen leiden darunter. Andernorts schwitzen Kunstwerke bei zu hohen Temperaturen. Von heute bis morgen diskutiert ein Festival in Karlsruhe darüber, wie sich Kultureinrichtungen dem verändernden Klima anpassen können. Gesprochen habe ich darüber heute Nachmittag mit Sebastian Brünger. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Kulturstiftung des Bundes mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit und Klima und bei dem Festival heute auch mit dabei. Und ich habe ihn gefragt, sind Kultureinrichtungen ausreichend auf den Klimawandel vorbereitet?
Wir erleben halt immer mehr Klimawandelfolgen, auch bei uns in Deutschland, auch im Kultursektor. In den Theatern ist es im Sommer zu heiß, dass obere Ränge nicht verkauft werden können. In den Museen ist es zu warm, dass bestimmte Objekte nicht mehr gezeigt werden können. Und wir wollten eben zusammen mit 20 Kultureinrichtungen gemeinsam lernen und verstehen, was sind konkrete Klimarisiken für die Kultur jetzt und in Zukunft und welche Maßnahmen können uns dabei helfen. Dabei waren zwei Erkenntnisse dann zentral. Das eine ist, dass eben tatsächlich wir festgestellt haben mit den Einrichtungen, dass der Klimawandel bereits viele Einrichtungen beeinträchtigt und die Klimarisiken, vor allem sommerliche Hitze, deutlich noch sich verstärken wird. Und das zweite eben, dass das veränderte Klima auch die konkrete Praxis in den Kultureinrichtungen verändern wird, weil die Kulturangebote eben zum Teil nicht mehr zu den bislang gewohnten Jahreszeiten, zu den gewohnten Tageszeiten oder an den bislang gewohnten Orten stattfinden können.
Da denken Sie wahrscheinlich an Open-Air-Veranstaltungen, Konzerte, die draußen stattfinden?
Das sind natürlich Open-Air-Veranstaltungen, gerade weil dort das Wetter unbeständiger geworden ist. Aber wir reden auch von Einrichtungen, von ganz klassischen großen Gebäuden, die zum Teil selbst in der Gebäudestruktur beeinträchtigt sind, weil zu viel Hitze zum Teil die Statik in den Gebäuden beeinträchtigt oder zu viel Wasser dann eben zu Wassereintritten führt. Und mal ganz abgesehen davon, dass natürlich auch die Menschen, die in diesen Gebäuden arbeiten oder Kultur erleben wollen, auch von zu viel Hitze oder von eben zu viel Wasser beeinträchtigt sind.
Wenn es um die Frage geht, ob Museen, Theater, Konzerthäuser und so weiter wirklich ausreichend vor Starkregen oder Überhitzung geschützt sind, dann ist sicherlich die Trägerschaft dieser Einrichtungen auch wichtig. Meistens sind es ja die Kommunen, die die Entscheidungsbefugnis über Umbauten und so weiter haben. Die erleiden aber gerade ja finanzielle Engpässe. Wird deshalb gerade an Maßnahmen gespart, die Kultureinrichtungen resilienter machen sollen vor Klimaschäden?
Das ist tatsächlich eine schwierige Situation aktuell. Kommunen sind definitiv zentrale Akteure im Feld Klimaanpassung, denn Klimaanpassung ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Es macht wenig Sinn, Themen wie Begrünung oder Hitzeinseln sozusagen auf einen Punkt zu verändern, sondern ganze Stadtviertel sich anschauen, um eben Maßnahmen umzusetzen. Und es gibt auf Bundesebene seit 2024 ein Gesetz zur Klimaanpassung. Bundesländer und Kommunen sind aufgefordert und sind auch schon dabei, Anpassungsstrategien zu entwickeln und umzusetzen. Aber wir haben festgestellt, dass häufig die Kultur und Kultureinrichtungen dort noch nicht wirklich mit eingebunden sind. Die haben ebenfalls Handlungsbedarf und sind beeinträchtigt. Und das trifft uns natürlich jetzt alle in einer Situation, in der Städte, Landkreise und Gemeinden in einer historischen Finanzkrise stecken. Da ist Klimaanpassung eine weitere große Herausforderung.
Neben dieser von Ihnen gerade beschriebenen Bestandsaufnahme geht das Green Festival ja jetzt noch einen Schritt weiter und fragt nach Resilienz der Kultureinrichtungen und Exnovation. Also danach, ob neue Lösungen gefunden werden können durch das Weglassen zum Beispiel von bestimmten Technologien oder Produkten.
Ja, ich glaube, dieses Green Culture Festival zurzeit hier in Karlsruhe zeigt die Vielfalt und vor allem auch das Engagement des Kultursektors. Das ist großartig zu erleben. Und ich glaube schon, dass man hier von der Kultur durchaus lernen kann. Wir haben das auch bei uns im Pilotprojekt der Kulturstiftung erlebt, dass sich vor allen Dingen kleinere Einrichtungen, die eben noch weniger Geld haben, sich gefragt haben, was können wir denn ohne größere bauliche Maßnahmen verändern und was können wir auch an Verhaltensänderungen bei uns anders umsetzen. Und da geht es zum Beispiel um so etwas wie ein Stichwort saisonales Kuratieren, also die Erfahrung, dass bestimmte Objekte im Sommer nicht mehr zeigbar sind, weil es zu heiß ist, wie zum Beispiel Fotografien, und dass man solche Objekte eben dann vielleicht nur noch in Nicht-Sommermonaten umsetzt oder im Nordflügel des Gebäudes. Und solche Verhaltensveränderungen, solche anderen Praktiken im Alltag sind, glaube ich, schon etwas, was die Kultur beispielhaft vormachen kann für den gesamtgesellschaftlichen Transformationsprozess.
Über Klimaanpassung in Kultureinrichtungen und neue Konzepte für die Zukunft sprach ich mit Sebastian Brünger von der Kulturstiftung des Bundes. 16 Jahre lang war Hans Mayer bayerischer Kultusminister. Nun ist er im Alter von 94 Jahren gestorben. Mayer, der auch Präsident des Zentralkomitees Deutscher Katholiken war, galt als eine unüberhörbare katholische intellektuelle Stimme. Dass er auch ein Lebenskünstler war, das sagte er selber einmal von sich in einem Interview.
Ich glaube, man muss im Leben sehr viel wechseln. Man muss sich immer bereithalten für neue Herausforderungen. Bei mir kam noch dazu, dass ich so ein kleines literarisches und musikalisches Leben neben dem politischen führte. Auch das hat mir sehr geholfen.
Hans Mayer war ein vielseitiger Mann, ein Wissenschaftler und Intellektueller, ein Politiker und Mann der Kirche und an der Orgel ein überdurchschnittlich begabter Musiker. 1931 wurde er in Freiburg geboren, mitten in der alemannisch-bauernhöfischen Welt des Oberrheingrabens. Als erster Akademiker seiner Familie schlug er in München die Professorenlaufbahn als Politikwissenschaftler ein. Bis er während der wilden Zeit von 68, als die Politisierung des Lehrbetriebs ins Kraut schoss, den Entschluss fasste:
Diesen Leuten überlasse ich nicht die Universität. Ich werde eine Gegenbewegung organisieren.
Was ihn erzürnte, war der ideologische Hochmut der Studentenführer und ihres aggressiven Sprachjargons. Die Rede vom Umfunktionieren und gezielten Regelverletzungen, von Gewalt und Gegengewalt und dass politische Gesinnung zum wissenschaftlichen Qualifikationsersatz aufstieg. So gründete er 1970 den Bund Freiheit der Wissenschaft, dem sich auch SPD-nahe Professoren wie Richard Löwenthal oder Hermann Lübbe anschlossen. Auf diese Weise avancierte Mayer zum Spiritus Rector jener Tendenzwende gegen den Zeitgeist von links, von der Mitte der 70er Jahre die Rede war. Wer könnte diesen Lebensabschnitt Hans Mayers treffender charakterisieren als der Sozialdemokrat Peter Glotz, sein intellektuell geschätzter Kollege und Widersacher an der Münchner Universität und später in der Kultusministerkonferenz?
Auf der anderen Seite des Teiches schwamm ich neugierig um den klugen Karpfen Hans Mayer herum. Irgendwann, Anfang der 60er Jahre, war er mir das erste Mal aufgefallen. Der pausbäckige junge Mann war gerade längst habilitiert, nach München berufen worden. Wenn einer das Verdienst beanspruchen kann, die Meinungsführerschaft der Linken in der Bildungspolitik gebrochen zu haben, dann dieser hochgebildete Bauernsohn aus dem Badischen. Meyer gab dem Bürgertum, oder was davon übrig geblieben war, seine Sprache zurück. Aber als freischwebender Intellektueller in der Strauß-CSU, das verlangte viel Balanceakte.
In wahrer Rekordzeit war Hans Meyer so lange bayerischer Kultusminister wie Helmut Kohl Kanzler. 16 Jahre von 1970 bis 1986. In seinen Erinnerungen schildert er seine Sträuße mit Strauß. So wandte er sich gegen den Trennungsbeschluss von Wilbert Kreuth, die Bonner Fraktionsgemeinschaft mit der CDU aufzulösen und eine bundesweite CSU anzustreben. Als Helmut Kohl ihn 1979 zum Bundespräsidenten küren wollte, verweigerte Strauß seine Zustimmung. Schließlich quittierte Meyer das Kultusressort, als ihm mit der Abtrennung der Abteilung Kunst und Wissenschaft das Amt vergällt wurde.
Trotzdem kommt die Politik ohne Kampf nicht aus. Das habe ich auch selber lernen müssen.
Hans Meyer war kein angepasster Konservativer. Er demonstrierte als Jugendlicher gegen Veit Harlan-Aufführungen und brauchte als Kultusminister seine Zeit, um sich mit Richard Wagner auszusöhnen. Denn dessen Schriften über das Judentum in der Musik, wie Winifred Wagners Anekdoten über Onkel Wolf in Bayreuth, waren ihm ein Gräuel. Ebenso war der badische Katholik Meyer alles andere als klerikal gesinnt, wie häufig angenommen. Denn er stand über Jahre als Präsident dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken vor. Seine Vorstellung von einer Welt in christlichem Geist bewegte sich aber nicht auf einer Einbahnstraße.
In Deutschland ist zum Glück das Spektrum des Katholizismus immer breit gewesen und hat verschiedene politische Optionen erlaubt. Ich persönlich habe immer Wert darauf gelegt, dass in einer Demokratie auch die Christen ihren Weg selbstständig finden müssen. Und das kann nicht von oben vorgeschrieben werden.
Norbert Seitz erinnerte an den langjährigen bayerischen Kultusminister Hans Meyer. Bleiben die Kulturmeldungen heute mit Henning Hubert und sie beginnen in München mit der größten Ausbildungsstätte für Bühnenberufe im deutschsprachigen Raum.
Die Bayerische Theaterakademie August Everding im Prinzregententheater hat ab Oktober eine neue Präsidentin. Das Kunstministerium hat sie vorgestellt. Das Amt bekommt Amelie Niermeyer. Die Bonnerin wurde im Jahr 2002 mit nur 36 Jahren am Freiburger Theater Deutschlands jüngste Intendantin. Später folgte die Intendanz in Düsseldorf. Seit 15 Jahren ist Amelie Niermeyer Regieprofessorin am Mozarteum Salzburg. Dort prägte sie ihr Institut mit neuen Ausbildungsformaten und internationalen Kooperationen. Sie löst Vorgängerin Barbara Gronau ab, die im vergangenen Jahr außerordentlich gekündigt worden war, wegen eines irreparablen Vertrauensbruchs. Für Kunstminister Blume von der CSU verbindet Amelie Niermeyer Haltung, künstlerische Exzellenz und den Mut zum Neuen. Der Karnevalswagenbauer und Satiriker Jacques Tilly war im April in Moskau in Abwesenheit zu 8,5 Jahren Haft verurteilt worden. Dort hat heute ein Berufungsgericht die Beschwerde der Verteidigung gegen das Urteil abgewiesen und das Strafmaß bestätigt. Verurteilt wurde Tilly, weil er sich mit einem Wagen im Düsseldorfer Rosenmontagszug der Verletzung religiöser Gefühle und der Verbreitung von Falschnachrichten über die russischen Streitkräfte schuldig gemacht habe. Der dpa sagte Tilly in Düsseldorf heute: Damit ist der Fall abgeschlossen. Ich sehe keinen Anlass, diesen absurden Schauprozess zu verlängern. Das Urteil ist ohnehin eine Farce. Es wird unsere satirische Arbeit im Karneval nicht beeinflussen. Wir machen weiter wie bisher. Aufpassen muss Tilly nun jedoch bei Reisen in Staaten, die gesuchte Verurteilte nach Russland ausliefern. Das Bonner Musikinformationszentrum hat eine repräsentative Umfrage unter Jugendlichen und Erwachsenen zu ihrem Musikunterricht in der Schulzeit veröffentlicht. Rückblickend halten ihn 69% für wichtig oder sehr wichtig. Ob man auch noch im Erwachsenenalter singt oder ein Instrument spielt, hängt laut der Umfrage eng mit der Stundentafel zusammen. Von den Menschen, die während ihrer gesamten Schulzeit Musikunterricht hatten, musizieren heute noch 42% selbst. Dagegen sind es von denen, die nur wenige Schuljahre Musikunterricht hatten, nur 16%. Das zeige eindrucksvoll, dass Musikunterricht weit über die Schulzeit hinauswirkt, sagte der Leiter des Musikinformationszentrums, Schulmeistrat. Und musikalische Bildung werde als wichtiger Bestandteil allgemeiner Bildung wahrgenommen.
Henning Hübert mit den Kulturmeldungen. Nach den Nachrichten geht es in den Informationen am Abend unter anderem um den Besuch von Bundespräsident Steinmeier in den Niederlanden. Bis hier war Antje Eilroggen am Mikrofon. Ihnen noch einen guten Abend.